Yes, auch die Säuglinge preisen den Herrn. Yes, wonderful. Geht's euch gut? Es geht euch nachher noch besser. Ich kann auch nichts dafür, aber wir heben ein paar Schätze heute wieder. Wir heben ein paar Schätze, wenn ich sie dann finde hier. Genau. Wow, der Epheserbrief. Habt ihr den mal durchgelesen in der Zwischenzeit? Ich kann auch nicht dafür, aber irgendwie ist der Paulus, hat er überflogen. Schon letztes Mal hat er übertrieben, aber vielleicht sind das die gewaltigsten Verse überhaupt, die wir in diesem Buch finden, ich weiß nicht. Und ich habe immer schon mit Ehrfurcht diese Worte gehört, aber jetzt, wo ich sie im Zusammenhang noch studiert habe, dann muss ich sagen, Mann, wir haben einen guten Gott. Wow, schön euch zu sehen. So unverhüllt, oder? Paulus sagt, aber eines Tages sehen wir unverhüllt. Und es scheint, dass wir da schon eine Vorahnung haben, oder? Wow, schön, dass ihr da seid. Impulse an die Braut und Gemeinde. An uns ist dieses wunderbare Wort, dieses Buch gerichtet. Und so heißt die, so diese Predigtserie, so habe ich sie so benannt. Kennt ihr den Paulus? Den Paulus beneide ich nicht. Mich dünkt, er hatte eine undankbare Aufgabe gehabt. In 2. Korinther 11, 28 zeigt er sich fürsorglich, kümmert er sich um die vielen Gemeinden, die er über Jahre gegründet hatte. Er hat seine Herden, so steht es in der Bibel, Tag und Nacht hat er umsorgt. Er hat sie behütet. 1. Thessaloniker 2,7 sagt, er war sanft mit ihnen, liebevoll, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Ist das nicht schön, oder? Was für ein super Vater, wie sagen wir auf Deutsch, Vater. Und dann hat er gelebt und ist ihm so ergangen wie uns vielleicht mal. Gewisse Dinge sind nicht ganz aufgegangen. In seinem letzten Brief, den wir haben, was ist das? Der 2. Timotheusbrief, schreibt er mindestens mit einem weinenden Auge: Die allermeisten haben mich verlassen, sagt er. Und er sagt, als ich das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, trat niemand für mich ein. Alle ließen mich im Stich. Aber der war so groß, der sagte, möge es der Herr ihnen nicht anrichten. Und dieser Typ hat doch tatsächlich 2/3 der neutestamentlichen Briefe geschrieben. Und so ist es einleuchtend, dass seine Briefe von seiner Aufgabe sprechen, von Problemen in der Gemeinde, von Leiterschaftsfragen, manchmal auch Streitigkeiten behandelt er ganz fürsorglich als Vater. Aber der Epheserbrief, im Gegensatz dazu, der ist ganz anders. Wir merken, dass der geboren worden ist aus dem tiefen Gebetsleben von Paulus. Und manchmal denke ich, der ist in ein Himmelsflugzeug gestiegen und immer höher gegangen. Hat irgendwie nicht mehr die Kurve gefunden, um zu landen. Er hat vom Heiligen Geist während dem Gebet Impulse und Erkenntnis empfangen und hat die aufgeschrieben. Wow. Und damit wir diese faszinierenden Wahrheiten der Entebriefe verstehen, müssen wir uns mit diesen Einleitungsfragen beschäftigen, müssen wir die historischen Umstände ein bisschen kennen, den Hintergrund. Das haben wir gemacht das letzte Mal. Die wichtigsten Punkte: Es war ein Zirkularschreiben, ein Rundschreiben, was er da gemacht hat, an eine ganze Reihe von Gemeinden in dieser Ephesus-Region. Habe ich da noch ein Bild? Ja, ja. Genau. Dann gab es noch den Tychikus, das war sein Lehrling oder sein Mitarbeiter. Und der hat diesen Brief dann getragen in diese Gemeinden, hat sie vorgelesen, hat sie personalifiziert, hat Grüße mitgebracht und wahrscheinlich sie mündig ergänzt. Und wir sind beeindruckt gewesen das letzte Mal. Diesen Brief, den gewaltigsten, hat er aus dem Gefängnis geschrieben. Und das war nicht so mit Fernseher und Klimaanlage damals. Das war wirklich verrückt, oder? Er war im Gefängnis. Wieso? Nicht, weil er etwas Böses getan hat. Er hat von Jesus erzählt. Und trotz diesen misslichen Umständen schreibt er nicht über seine Schwierigkeiten, seine Kälte, seine Misere, sondern er fokussiert sich auf das, was das Herz Gottes bewegt. Und seine eigene Person, seine Bedürfnisse, die hat er nicht mal erwähnt. Wahnsinnig, der Typ, oder? Er hat noch gemacht, was er konnte. Durfte nichts mehr machen. Briefe schreiben durfte er noch. Und da hat er die Christenheit gesegnet. Millionen von Christen. Halleluja, wow. Ephesus, der Bestimmungsort seines Briefes, war eine Hauptstadt an der Küste, eine wichtige römische Provinz, die Hauptstadt davon. Und was einfach markant war, da stand ein kolossaler Tempel der Göttin Artemis oder Diana. Und so ist dieser Ort Ephesus zum Hotspot geworden östlicher Mysterienkulte und Religionsausübungen. Und auch die Bibel sagt uns, das war ein okkulter Hotspot. Da ist es wirklich geistig abgelaufen, oder? Wow. Wir würden sagen, harter Boden, oder? Und der Paulus hat sich nicht von dem abbringen lassen, ist dorthin gezogen. Und anstatt da riesige Gemeinden zu finden, findet er gerade nochmals 12 Leute. 12 Leute, die kaum mehr was so richtig verstanden hatten, noch nie was gehört hatten vom Heiligen Geist, was eigentlich ein Überbleibsel aus einer Gemeindegründungsinitiative von Priscilla und Aquila. Und er beginnt mit diesen 12 Hanseln zu arbeiten, zu reden, zu beten, sie zu belehren. Er gab ihnen ganz viel Lehre. Und dann begann der Geist Gottes immer mehr Wunder zu tun, denn Gott ist ein Gott, der Gebete hört. Er hat sich nicht verändert. Okkultisten und Zauberer haben sich begonnen zu bekehren. Zauberbücher wurden verbrannt in riesigen Mengen. Und so wurde diese Stadt, diese okkulte Stadt, zu einem der wichtigsten Knotenpunkte für die Ausbreitung des Evangeliums. Wow! Gott kann auf krummen Zeigen haargerade schreiben, oder? Auch in deinem Leben. Und dann haben wir das letzte Mal gesehen, im ersten Abschnitt, als er diesen Brief begonnen hatte, da sagt er seinen Leuten, die er da anschreibt, wie reich sie doch in Jesus Christus gemacht worden sind. Eigentlich ein Lobpreis für diesen gewaltigen Heilsplan Gottes. Er hat das alles geschrieben, 11 Verse in einem Satz, hat keine Luft geholt und hat keine Punkte gesetzt. So begeistert war der. Und er sagt auch uns, hey Leute, Christen aus Brieg, ihr seid reich gemacht durch Jesus Christus, durch die Fülle des geistlichen Segens, an dem ihr in der himmlischen Welt jetzt schon Anteil bekommen habt. Weißt du, dass du reich gemacht bist? Du bist gesegnet, du bist erlöst, sagt er, du bist gerettet, dir ist vergeben, du bist begnadigt, du bist erwählt, du bist befähigt, du bist berufen, du hast ewiges Leben. In dir wirkt eine überwältigende Kraft. Wow, du bist gesegnet. Und er sagt uns, du bist gesegnet, auch Gläubiger im Brieg, indem du zu einem Sohn, zu einer Tochter Gottes gemacht worden bist. Du hast jetzt freien Zugang zum Vater. Darfst kommen heute Morgen und in der Nacht. Und wenn es dir gut geht und wenn es dir schlecht geht. Und er sagt, wisse, dass der Heilige Geist dir gegeben worden ist. Das ist erst das kleine Pfand oder Anzahlung für das Große, was noch kommt. Und Paulus sagt, du bist gesegnet, indem du zu einem Erben Christi gemacht worden bist. Da hören wir nochmals etwas drüber heute. Sag mal deinem Nachbarn, du bist reich gesegnet. Mach euch einen geraden Rücken. Okay, heute geht's weiter. Und im nächsten Abschnitt hat Paulus ein paar Punkte gesetzt. Aber er ist weitergeflogen. Anstatt zu landen, ist er noch mehr in die Höhe, denke ich. Ich habe versucht, einen Titel zu finden und mir gesagt, es könnte passen, Dank und Gebet um Einblick in Gottes... Hallo? Wonderful. Gottes Größe, Macht und in seine herrlichen Absichten. Epheser 1, 15 bis 23. Und wir lesen da mal die ersten Verse. Das ist die Einleitung. Vers 15, Epheser 1. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nichts anderes als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Die Elberfelder sagt so frech, ich höre nicht auf, für euch zu danken. Der war bewegt von der Liebe der ehemaligen Schützlinge. Oder die sagen, wow, die laufen gut, das freut mich. Und wir werden sehen, der Paulus war schwanger. Der war hochschwanger im 10. Monat oder so. Mit einer Botschaft, die übergeben wollte, von Fürbitte. Aber er hat es geschafft, nochmals zu bremsen und hat einen Dank vorausgeschickt als erste Priorität. Viele Christen jammern und klagen, der Jürg manchmal auch. Und es ist selten, dass Menschen einmal mit Danken anfangen und dann sogar noch fortfahren zu danken. Ja, und der Paulus? Der Mann der Arbeit, der Mann der Kämpfe, der Mann der großen Leiden. Er fängt mit Danken an, er fährt mit Danken fort und hört nicht mehr auf zu danken. Das ist ein guter Typ. Boah, wow. Und ganz ehrlich gesagt, in den letzten Monaten, als ich wieder das Neue Testament wieder mal so richtig in Deutsch studiert habe, da ist mir fast ein bisschen Schmuch bekommen, immer wieder zu lesen, wie Paulus so vielen Christen persönlich in seinen Briefen, so vielen Gemeinden sagt, ich bete den im Fall für euch, ganz persönlich. Nehmen wir die Römer, die hat er noch nie einmal gesehen, steht in diesem Brief. Und er schrieb ihnen, Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Und einigen Christen hat er gesagt, hör mal, ich höre nicht auf, bei Tag und bei Nacht für euch zu beten. Frage, wann hatte der noch Zeit zum Predigen? Wann hatte der noch Zeit, um Briefe zu schreiben? Der schreibt immer, ich bete. Und ich glaube, er betete. Er war ein frommer Jude, war ein Pharisäer und die waren bekannt, dass sie stundenweise beten. Sie hatten regelmäßige Gebetszeiten und offensichtlich hat er das übernommen, dieses Konzept, Gott zu suchen. Und mögen auch wir dieses Verlangen erneuern, das die Jünger Jesus hatten, Herr, lehre uns beten. Und wir sollen lernen, in der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist herauszufinden, wie unser Gebetsleben immer noch zielgerichteter wird. Und ich denke, der Geist Gottes hilft uns. Mir hilft dabei das Aussprechen persönlicher, prophetischer Worte, die ich empfinde, wenn ich bete. Es hilft mir eine Gebetsliste für jeden Tag. Es hilft mir, wenn ich planmäßig in neuen Sprachen bete, so ein Mix. Und natürlich das freie Gebet. Das war die Einleitung. Paulus dankte und er betete. Aber jetzt geht's nach oben. He? Wir beginnen, die nächsten zwei Verse anzusehen, 17 und 18. Ich bete darum, dass Gott, der Herr unseres Herrn Jesus Christus, und hey Leute, Wir könnten jeden Vers jetzt da im Monat behandeln, es ist so reich. Aber wir lassen das. Hä? Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, dass er euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung, Nummer 2, Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe, 3, er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Wow, das ist schon wieder ein Reichtum, eine reiche Palette. Die Juden beteten immer wieder für diese erleuchteten Augen, inspiriert durch das Wort Gottes im Alten Testament. Ich lese euch Psalm 119, 18. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Herr, mach mir die Augen auf. Und wir kennen das, als der Knecht Elisas verzweifelt war, weil die ganze Stadt von der Armee des Feindes umzingelt war. Da betete der Prophet Elisa so ein bisschen nüchtern. Herr, öffne ihm doch die Augen, dass auch er sieht. Und da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah, und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Das will Gott tun. Er möchte, dass wir Dinge sehen, die wir mit den normalen Augen nicht sehen. Etwas ganz Interessantes übrigens. Im Alten Testament wird der Geist Gottes auch häufig genannt als der Geist der Weisheit. Das ist interessant. Und jetzt beachten wir, dass Paulus hier im Vers 17 um Geisteswirkungen der Weisheit und der Offenbarung, griechisch Pneuma, betet und nicht um den Heiligen Geist. Er ging davon aus, dass seine gut instruierten Leser wussten, dass der Geist Gottes nämlich bereits schon in ihrem Herzen wohnte, seit der Wiedergeburt. Aber die Geisteswirkungen, um die Paulus hier bittet, waren erstens die Lebensweisheit, griechisch Sophia, die er bereits schon im 8. Vers ja erwähnt hatte. Und dann betete er aber auch noch um die Erkenntnis, entsprechend dem griechischen Wort Apokalypsis, das wir von der Offenbarung her kennen, oder? Was die Offenbarung, was die Enthüllung neuer Gedanken Gottes durch den Geist Gottes bezeichnet. Er betete, dass seine Zuhörerschaft tiefere Erkenntnis erschlossen werden wollte und dass Hüllen abfallen würden, die diese Erkenntnisse noch verdeckten. Und es ist interessant. Paulus benutzte für dieses Erkenntnis ein griechisches Wort, welches die bloße menschliche intellektuelle Erkenntnis weit übersteigt. Er spricht davon, wie ein Gegenstand von Weitem so vage, so unscharf erkannt werden kann. Wenn man aber etwas näher kommt, etwas meditiert, sich engagiert, ihn anzufokussieren, dann wird er plötzlich scharf und erkennbar. Gottes Wort ist immer kreativ, hast du das gewusst? Wenn Gott spricht, dann werden Realitäten geschaffen. Die Bibel sagt, die Welt war wüst, sie war leer, sie war im Chaos, sie war in der Finsternis. Und Gott sprach, es werde Licht. Und was steht im nächsten Vers? Und es ward Licht. Bei Gott stimmen seine Worte und die Realität immer überein. Wir haben schon gehört, dass auf Epheser 1,3, dass Gott uns bereits schon jetzt gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Für Gott ist diese Aussage bereits Realität in der geistlichen Welt, hundertprozentige Realität. Das bedeutet, dass im Himmel bereits schon vorgesorgt ist für deine Nöte, für deine Herausforderungen, den du auf dieser Erde begegnest. In der geistlichen Welt gibt es nämlich keine Krankheiten. Ist undenkbar. Keine Kranken. In der geistlichen Welt hat Gott schon alles vollbracht, das wir brauchen, um gesegnet und wiederhergestellt zu sein. Denn Jesus hat ein vollkommenes Erlösungswerk für uns erworben. Aber jetzt kommt's. Das alleinige verstandesmäßige Wissen von Wahrheiten des Wortes Gottes bewirkt in deinem und in meinem Leben noch keine Veränderung. Und das ist wichtig. Selbst wenn die Wahrheiten, die wir kennen, noch so wahr sein mögen, das alleine verändert uns nicht. Insbesondere die Realitäten in der geistlichen Welt können wir mit unserem menschlichen Verstand und Spatzenhirn oder durch bloßes Studium niemals erfassen. Da brauchen wir diese Offenbarung, die uns der Geist Gottes schenken möchte. Und unser Leben wird dann in dem Maß verändert und transformiert, wie es bei uns Klick macht. Wenn der Geist Gottes uns befruchtet und wir plötzlich schnallen, wow, das ist ja wirklich so, wie es da steht. Mit anderen Worten, Offenbarung ist etwas total Persönliches. Du kannst keine Offenbarung haben für deinen Ehepartner. Du brauchst eine ganz persönliche Offenbarung. Ich gebe euch ein Beispiel. Jeder Israelit wusste ja, der Messias kommt, oder? Die haben das gelernt, die haben darauf gewartet, die haben gebetet, jeden Tag. Und dann ist er hoch. Und wer hat ihn verpasst? Praktisch alle. Praktisch keine Nase hat ihn erkannt. Zwei Personen haben ihn erkannt. Wer war das? Es waren zwei Senioren. Halleluja! Yes! Die Hanna und der Simeon! Durch ihr anhaltendes Gebet und Fasten sind sie sensibel geworden auf die Stimme des Heiligen Geistes und haben Offenbarung bekommen. Der Geist hat gesagt, so jetzt auf, Arike in Tampuga. Und sie gehen dorthin und dort ist ein schreiender Junge. Und sie sehen, that's him, das ist der Messias. Und sie haben ihn gesegnet, Volltreffer. Halleluja. Der Glaube hat mit dem Verstand nichts zu tun, sondern er will uns in die Gemeinschaft mit den Gedanken und der Gesinnung Gottes bringen. Und nochmals, unser Leben verändert sich in dem Maß, wie wir Begegnungen mit dem lebendigen Gott suchen und indem wir Offenbarung bekommen durch diesen Geist, wer Gott ist, was sein Wort sagt und was Gott tun möchte in dieser Zeit und in deinem Leben. Und ich glaube, er möchte entsprechend unserem Hunger und Durst nach mehr von ihm beschenken, denn ein hungriger Mensch, der wird aktiv, oder? Entweder geht er arbeiten, er sucht Nahrung, oder dann stiehlt er wenigstens. Aber etwas macht er. Wenn er Hunger hat, dann muss er etwas tun. Und Gott sucht heute Menschen, die Hunger haben, einen Schatz aus dem Wort Gottes in ihrem Herzen anzusammeln und sich dann ausstrecken nach Offenbarung über diese ewigen Wahrheiten. Gott sucht heute Menschen, die sich danach sehnen, Heimsuchungen des Heiligen Geistes zu erleben und die empfänglich sind für diesen neuen Wein, für die Dinge, die Gott heute und morgen tun möchte. Und Gott sagt, ich bin ein Gott, der sich finden lässt vor jedem, der mich sucht von ganzem Herzen. Wow. Okay. Paulus wollte, dass die Empfänger seines Briefes sich insbesondere ausstrecken sollten nach der Offenbarung. Erstens über Gott und über Jesus. Und der Geist Gottes möchte uns Offenbarung schenken, dass wir den Vater und den Sohn besser erkennen. Ich sage dir, es gibt endlos unzählige Facetten und Dimensionen von Gott, die wir immer und immer wieder neu erkennen und entdecken können. Und einige Menschen, und es waren oft die Heiligsten, die sind Gott begegnet. Wir haben diese Begegnungen aufgeschrieben. Und was ist geschehen? Jeder von ihnen ist die Luft ausgegangen. Platt auf ihr Angesicht gefallen. Sie haben Gott angebetet. Ab dem Erkennen einer größeren Dimension von Heiligkeit, von Liebe, von Macht, von Gnade. Wow! Es gibt noch mehr zu erkennen über ihn. Amen! Und Gott zu kennen, hat Tolstoi gesagt, ist Leben. Und deswegen, Herr, schenk uns Offenbarung über dich selber. Ein weiterer Punkt, manchmal ganz vergessen in unserer Welt, was so viel Depression ist. Wir sollen uns ausstrecken nach Offenbarung der uns geschenkten Hoffnung oder Erwartung. Und diese Hoffnung ist für Paulus nicht eine unklare Sehnsucht, sondern eine felsenfeste Gewissheit von dem, was kommen wird. Und je mehr wir Offenbarung haben über diese Hoffnung, die uns in Christus geschenkt ist, desto freudiger, desto zielstrebiger wird unser Leben und desto stärker erleben wir auch in Stürmen und in Leiden Gottes Trost, Gottes Freude und Gottes Frieden. Und deswegen lasst uns zu Gott schreien, Herr, öffne mir die Augen für diese unglaubliche Hoffnung, die du mir geschenkt hast. Und dann sagt Paulus, noch etwas sollt ihr wirklich erstreben. Und das ist die Offenbarung für das Erbe, das Gott euch geschenkt hat. Das herrliche Erbe, das die Gläubigen bekommen haben, das ist ihnen schon jetzt gegeben. Es ist aber auch zukünftig. Der kleine Eli, oder? Oder der kleine Säugling, nehmen wir einen Säugling eines Millionärs, der ist hineingeboren worden, oder in einen reichen Reichtum. Was schnallt er davon? Noch nichts. Aber die Jahre vergehen und er beginnt zu erkennen, hoppla, da ist ja etwas für mich angespart worden. Und als wiedergeborene Menschen sind wir hineingekommen, haben diesen Erbbesitz bereits schon angetreten. Und bis es dann so weit ist, dass wir ihn abholen können, entdecken wir ihn. Durch das Studium des wunderbaren Wortes Gottes, durch die Lehre, aber auch durch Offenbarung. Immer mehr zu erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Und ich möchte nicht Zeit dafür verlieren, aber ich möchte drei Sätze nochmals wiederholen. Die Bibel sagt uns, wir sind Erben Gottes, du bist Erbe Gottes. Erben nicht der Gaben Gottes und der Werke Gottes, sondern Gottes selbst. Und was immer Christus als Erbe aller Dinge besitzt, das gehört auch dir. Hei, hei, hei. Er gab uns seinen Himmel, denn wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Hey, da könnte man bald irgendwie ein bisschen überstellig werden. Er gab uns seine Krone, er gab uns seinen Thron, denn wer überwindet, dem will ich auch geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie ich überwunden habe und bin hingesessen mit meinem Vater auf seinem Thron. Wow. Wenn es dir mal nicht mehr so gut geht, oder? Und die Gehalterhöhung nicht kommt, dann sagst du, Papi, gib mir Erkenntnis über das reiche Erbe, das mir schon gehört. Und dass ich einmal antreten werde. Also ich finde das sensationell. Wow. Und dann sind wir gerufen, sagt Paulus, uns auszustrecken nach der Offenbarung über die überwältigende große Kraft, die in den Gläubigen jetzt schon am Werk ist. Und da steigen wir weiter, Vers 19 und 20. Eröffne euch die Augen, das gleiche Konzept des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und jetzt beschreibt er es. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm wo? In der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Wie hätte Paulus das können fassen, du? Auch diese Verse sind ein gewaltiger Lobgesang über die Erlösung von Jesus und seine Gottesenergie, einfach die sie preisen. Und Paulus sagt den Gläubigen, dass diese Kraft in und durch sie wirken will. Wieso? Weil Jesus in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten, an der rechten Gottes geschenkt worden ist. Wow. Die Position zur Rechten eines Herrschers, was symbolisierte das? Den Ehrenplatz. Übertragen bedeutet das, dass Jesus zur rechten Hand Gottes gesetzt worden ist und über das ganze Universum herrscht. Gibt es etwas Höheres? Gott, der Vater, hat Jesus erhöht. Er führt das noch aus in den nächsten Versen. Er steht über allem. Und wo stehst du? Epheser 2,6, zusammen mit Jesus Christus hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Könnt ihr noch sitzen? Paulus stellt die Auferstehung Christi als großartiger Anschauungsunterricht für die Gläubigen dar. Das Bild der Auferstehung Christi von den Toten sollte ihnen helfen, die ihnen geschenkte Kraft erfassen, messen zu können. Und Paulus wollte begreiflich machen, dass diese unfassbare Kraft sie als ehemals armselige und tief gefallene Menschen zu etwas machen will, das dem Sohn Gottes ähnlich und herrlich ist. Halleluja! Praise the Lord! Sie sollten aber auch wissen, dass genau dieselbe Kraft für sie da ist und in ihnen und durch sie wirken möchte. Wie Jesus schon den Jüngern gesagt hat, Lukas 10, 19, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Wort Gottes, boah, ich kann auch nichts dafür. Hey, es ist wirklich verrückt. Vers 21. Damit sich Christus jetzt sieht, steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Er steht hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Dein Jesus ist nicht unten. Er ist ganz oben. Und wo bist du? Wow. Ich erkläre euch das jetzt trotzdem noch ein bisschen genauer. Wie das auf die Zuhörer gewirkt hatte. Die meisten Zeitgenossen des Apostels waren überzeugt, dass die Welt vom Schicksal bestimmt ist. Von welchem Schicksal? Von dem Schicksal, das in den Sternen verkörpert war, die sie als himmlische Wesen galten. Und sie glaubten, so armselig waren die, dass die Menschen in der Regel keine Hoffnung hatten, ihrem Schicksal irgendwie entgehen zu können. Und deswegen waren manche Mysterienkulte der damaligen Zeit, wie zum Beispiel die Verehrer der Isis, der Schutzgöttin der alten Ägypter, so populär geworden, weil diese versprachen, ihre Anhänger aus der Macht des Schicksals befreien zu können. Ist hochinteressant, oder? Die Juden wiederum sahen das ein bisschen anders. Sie glaubten, dass alle Völker außer Israel durch Engelwesen, durch geistliche Mächte beherrscht werden. Das kann man wie vom Daniel, oder? Mhm. Für sie waren diese himmlischen Mächte in erster Linie Engel der Völker, Geisteswesen, die hinter den irdischen Herrschern standen und ihr Handeln bestimmten und so für die geistlichen Spaltungen der Völker verantwortlich waren. Sehr interessant. Und was haben die gemacht? das ist in diesem Film da mit dem, den wir gesehen haben, in diesen Folgen so gut beschrieben. So versuchen die jüdischen Exorzisten in der Regel Macht über die Geister und über die Dämonen zu gewinnen, indem sie im Namen der höchstmöglichen Geistwesen beschworen haben. Apostelgeschichte 19, die Söhne des Kephas haben das probiert, oder? Ist aber in die Hosen gegangen, oder? Weil sie den Jesus, den sie proklamiert hatten, nicht die Herrschaft in ihrem Leben übergeben hatten. Und so hat das leider nicht funktioniert und sie haben ein paar Kleider verloren, oder? So. Wir kommen zum Höhepunkt. In den vergangenen Versen hat also Paulus von drei Machtäußerungen Gottes gesprochen. Erstens in der Auferweckung Christi. Er sagt, so groß ist Gottes Macht, dass er Tote auferwecken kann. Paulus spricht von der Machtäußerung als zweites in der Versetzung seines Sohnes in die Herrlichkeit und Himmelswelt zur Rechten Gottes. Nicht nur lebendig gemacht, sondern erhöht bis an den höchsten Ort. Und Paulus spricht von der Machterweisung drittens in der Erteilung der Herrschergewalt an Jesus, was die Unterordnung des gesamten Universums zur Folge hatte. Er sagt, hör mal, so stark ist dein himmlischer Papi. In den Versen 22 und 23 spricht jetzt Paulus aber nochmals von einer Machtäußerung, die er so offenbart hat, indem das Gott, hört gut zu, seinen Christus nicht dem Universum, sondern seiner Gemeinde geschenkt hat und sie damit in die denkbar höchste Würdestellung erhoben hat. Mama mia! Ja, Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wow! Als Oberhaupt über alles über dem ganzen All ist Jesus wem gegeben? Der Gemeinde. Zwischen Jesus und der Gemeinde besteht nicht der große Abstand wie zwischen ihm und dem untergeordneten All. Nein, so wie in unserem organischen Leib das Haupt ganz eng, ziemlich eng, oder? Mit dem Leib verbunden ist, ist die Gemeinde ganz eng mit ihm verbunden. Ich habe gesehen, keiner von euch hat den Kopf zu Hause gelassen heute, oder? Der ist verbunden. Der ist unwegdenkbar. Und weil die Gemeinde dieses Haupt hat, Jesus als Haupt, ist sie durch Jesus schon jetzt in die denkbar höchste Würdestellung erhoben worden. Es ist eine Stellung, die höher ist als die des gesamten Universums. Es gibt nichts Höheres. Und die Gemeinde ist seine Verkörperung, die Verwirklichung des ganzen ausgegossenen, sichtbar gemachten Reichtums Christi. Und Gott will durch die neutestamentliche Gemeinde Jesus verklären, ihn widerspiegeln, ihn offenbaren, ihn dokumentieren. Die Gemeinde soll die sichtbare Erscheinung des Erhöhten auf der Erde sein, jetzt schon. Und ich glaube, viele Christen werden einmal Buße tun müssen, weil sie seine Gemeinde so geringschätzig verachtet haben. Weil sie nicht sich als lebendige Glieder in ihr eingebracht haben. Die Genialität einer Künstlerhand ist abhängig von der Genialität des Kopfes. Wenn das Haupt genial ist, dann ist es auch die Hand. Wieso? Weil der Kopf lebt in der Hand. Weil der Kopf sich manifestiert durch die Hand. Und so ist es auch mit Christus und seiner Gemeinde, und zwar schon jetzt. weil Jesus jetzt schon verherrlicht ist im Himmel und die Gemeinde noch einen ganz kleinen Moment hier auf der Erde, bleibt das Ganze noch etwas verhüllt, sagt Paulus. Aber in Zukunft wird die Genialität des Hauptes sich in der Enthüllung zeigen, ganz groß und herrlich. Das hat Paulus im Parallelbrief zum Epheserbrief im Kolosser geschrieben, 3,4,4. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird endlich vollkommen sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Mit anderen Worten, die höchste Entfaltung seiner Allmachtsenergie hat Gott also vorbehalten, durch seine Gemeinde zu offenbaren. Die Gemeinde ist sein Leib. Und er höchstpersönlich, der Erhobene, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Ziel der erlösten Gemeinde ist es also, dass sie in die große Harmonie und in diese lebendige Einheit mit Jesus, dem Haupt, kommt. Und mit ihm das gesamte Haus. Und dieses wunderbare Geheimnis kannst du mit deinem Spatzenhirn nicht erfassen. Viel zu klein. Gott selber muss uns dazu die Augen öffnen und uns dazu seine Weisheit und seine Erkenntnis schenken. Und wenn diese von Gott geschenkten, diese erleuchteten Augen Jesus zu sehen beginnen, die Fülle seiner Macht, wie er zur Rechten Gottes sitzt, dann sehen diese Augen in ihm auch, dass die Gemeinde mit ihm verbunden und miterhöht ist. Und durch die ewige Vorherbestimmung ist die Gemeinde durch die Erlösung zu Erben der Vollendung geworden. Denn die Gemeinde ist sein Leib. Und er, der Erhöhte, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Herr, und wir möchten dir danken für diese Überfliegerworte von Paulus. Für das, was er in seinem Kopf verstanden hat. Herr, wir stehen heute Morgen vor dir mit der genau gleichen Bitte. Herr, öffne uns die Augen. Herr, lass uns Offenbarung geschenkt bekommen über diese ewigen Wahrheiten. Dass wir dich, Gott, und dich, Jesus, besser erkennen möchten. Wir möchten sehen, wie du bist, denn wenn wir dich sehen, dann wird unser Leben transformiert. Herr, und bitte schenk uns Offenbarung über die uns geschenkte Hoffnung, Herr. Herr, wir möchten dir danken für das Große, das du uns geschenkt hast, für das, was noch kommt und für das, was schon ist. Und wir bitten, wie angeordnet von Paulus, dass du uns die Augen schenkst für das geschenkte Erbe, für dieses reiche Erbe. Für das alles, was dir gehört, gehört auch uns. Sogar die Krone und der Thron. Herr, öffne uns die Augen, dass wir das schnallen. Und öffne uns die Augen für die überwältigende große Kraft, die in den Glaubenden am Werk ist. Herr, wir danken dir für diese Kraft, dass sie kein Maß hat. Wir danken dir, dass sie offenbart ist in deiner Erhöhung, dass sie offenbart ist in der Wiederbelebung von Jesus, dass sie offenbart ist, Jesus, in dem uns geschenkten Erbe. Aber wir möchten dir danken, dass sie auch offenbart ist darin, dass Gott uns einfach Jesus als Haupt der Gemeinde geschenkt hat. Und wir sind jetzt schon mit ihm erhöht. Wir sind jetzt schon mit ihm versetzt, Herr. Herr, wir danken dir, dass du uns lehrst, die Gemeinde zu sehen mit den Augen, wie du sie siehst. Mit Augen der Liebe, mit Augen der Hochschätzung, mit Augen, die einen unglaublichen Wert sehen, Herr. Und vergib uns, dass wir Menschen oft auf das Sichtbare schauen und nicht merken, wie sehr dir diese Gemeinde einfach am Herzen ist. Gib uns Verständnis für diese Universalgemeinde. Aber schenk uns auch Offenbarung, dass wir sehen, dass du immer auch in Terms dieser Lokalgemeinde denkst, Herr. Und wir danken dir, dass die Zeit kommt, wo eine Erweckung kommt, Herr. Auch über dieses Gebiet, Herr. Und wo viele Gemeinden, personifizierte Gemeinden entstehen, die dich widerspiegeln, die von dir erzählen und von der deine Kraft ausgeht, Herr. Und so bitten wir zum Schluss, Herr, schenk uns diese erleuchteten Augen des Herzens, Herr. Gib uns Gnade, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir diesen neuen Wein erkennen und empfangen und durch ihn fröhlich werden, kraftvoll werden, Herr. Danke, dass wir uns sehen, so wie du uns siehst, Herr. Du bist ein guter Gott, Herr. Halleluja. Hat Gott nicht große Gedanken über uns? Wow. Find das unglaublich, unglaublich. Mögen wir in den Hauszellen, in den Lebensgruppen das noch vertiefen und ich denke, das wird super. Wir singen noch ein Lied, Xenia. Yes.